Einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich habe hier das Bild zunächst mal von unserer Familie angebeamt. Das ist eigentlich mehr so ein Testbild, ob der Beamer funktioniert, aber ich dachte mir, irgendein Bild muss halt nehmen. Und gleichzeitig Dienst dazu. Könnt ihr mich sehen hier? Ich muss hier ein bisschen um die Ecke gucken. Hallo. Ja. Irgendwie wird das funktionieren. Ich brauche dann irgendwann mal die Flipchart oder wir ziehen sie noch ein bisschen rüber. Jawohl, sehr schön. Besten Dank. Ich schaue in einige Gesichter, die ich kenne. Teilweise ist es aber schon lange her, dass ich sie mal gesehen habe. Ne? Andere kennen mich wahrscheinlich nicht. Deswegen muss ich oder will ich kurz ein paar Sätze zu mir sagen. Einfach auch deswegen, weil es heute um ein sehr persönliches Thema geht. Dann muss ich natürlich auch mal kurz persönlich werden. Ich bin im Prinzip ein Nachbar von euch. Ich wohne nämlich in Oberlungwitz, ja, bin aber viel im Lande unterwegs. Leitet die Ehe- und Familienarbeit beherzt und deswegen habe ich ja auch mal die Flagge gehisst, weil die erst 3 Jahre alt ist, diese Arbeit, dachte ich, man könnte auch noch ein bisschen was dafür tun, um sie noch ein bisschen bekannter zu machen. Unser derzeit wichtigstes Projekt ist der Ehetag in Dresden, zu dem ich herzlich einlade, der Norbert und seine Frau, die sind auch mit dabei, arbeiten mit, draußen liegen ein paar Flyer und Bücher von uns und so weiter, könnt ihr euch gern weiter informieren. Hier ein Bild von meiner Family, ja. Wir haben 4 erwachsene Kinder, wie ihr seht. Ja. 3 davon sind verheiratet, nämlich hier Timotheus und Franzi und dann Dorothee und Anan, der kommt aus Nepal. Ja. Und dann noch, also sieht da eine deutsch-nepalesische Hochzeit aus. Das war dieses Jahr im Januar, ja, Winterhochzeit. Und die kommen aus der Hitze, nicht aus den Bergen, sondern richtig aus der Hitze. Und die waren in der kältesten Woche Deutschlands hier. Also alles, was links ist, ist deutsch. Alles, was rechts ist, nepalesisch. Man sieht es schon an den Größenunterschieden. Und übrigens total interessant, vorhin als du erzählt hast von diesem Lob Gottes, ja, sozusagen, was zu Zeit versetzt heute am Sonntag um die Welt geht, musste ich dann so an unsere nepalesische Familie denken, die ja auch in der Gemeinde sind, da ist richtig Erweckung in Nepal zurzeit, also total interessant. Und in dieser Woche im Januar haben wir dann abends neben der Hochzeitsvorbereitung, die noch zu tun war, immer so ein kleines Devotional gemacht. Also das heißt so eine Andacht. Ne? Und da haben wir uns auf Englisch vorwiegend verständigt, anders ging es ja nicht. Und dann haben wir überlegt, welche Lieder kennen wir denn eigentlich, die auch kennen. Ne? Dann hatten wir ihr Liederbuch dabei und dann habe ich gemerkt, ey, sowas wie Welch ein Freund ist unser Jesus? Das war so der Knaller. Ja. Solche Lieder oder Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, das gibt es in allen Sprachen, habe ich den Eindruck. Und teilweise sind dann muss ich die Worte wiederholen, weil die Melodie länger ist als der Text. Aber so ist das eben manchmal. Die beiden, das muss ich vielleicht auch nochmal sagen, hier, unsere Schwiegertöchter sind Schwestern. Ja. Also die haben sich als Bewährte gehalten und unsere Tochter dagegen weit rausgegriffen in der Welt. Und wir sind auch schon Großeltern, meine Frau und ich, seit letztem Jahr. Ich weiß nicht, wen das von euch allen so betrifft. Ich bin ja erst 48 Jahre alt und das macht mit den Menschen schon auch was, wenn dann so ein kleines Mädchen Opa sagt. Da freust du dich auf der einen Seite, weil es total süß ist, auf der anderen Seite wird dir bewusst, Mensch, du bist ja jetzt mit einer Oma verheiratet. Ja? Das musst du erst mal verkraften. Ja? Okay, heute, jetzt wechsle ich mal gleich das Thema, das werde gleich eine andere Präsentation hier einlegen. Es geht ja jetzt in diesen Tagen, muss ich schon sagen, um ein Thema, was mit Liebe bzw. Sexualität zu tun hat, mit Ehe, Familie und so weiter, also Familie nicht so stark. Ich weiß nicht, wie bekannt das jetzt schon ist, Olaf, in der Gemeinde, wie es bekannt gegeben wurde. Ich habe heute den Auftrag der Gemeindeleitung bekommen, für heute eine einführende Predigt zu halten für 2 Themenabende, die am Mittwoch und dann am nächsten Mittwoch auch nochmal laufen. Da geht es dann schwerpunktmäßig um das Thema Ehe oder Lebensgemeinschaft, Scheidung oder Wiederheirat, so Spezialthemen im Grunde genommen, aber wir brauchen irgendwie ein Packende, um überhaupt erstmal reinzukommen in die Materie. Auch ein positiver Anfang, wie ich finde, ist hier zwingend nötig. Und ich habe mit der Materie sehr viel zu tun. Ich bin ja Lehrer auch für Sexualethik in Wiedenest und in
Burgstedt, was heute nicht mehr in Burgstedt ist, sondern in Oelsnitz-Erzgebirge, das wird euch schon bekannt sein. Merke allerdings, wenn man dann in der eigenen Gemeinde über so ein Thema spricht, ich bin Ältester in der EFG Limbach, fühlt sich das nochmal ganz anders an. Weil ich alle Geschwister kenne und die Freunde in der Regel auch. Ja, ich kenne Biografien und dann redest du über so ein Thema. Oh Mann, das ist mir richtig schwer gefallen. Ja. Hier jetzt vor euch mache ich das sehr, sehr gern. Ja. Und wir haben in unserer Gemeinde über die letzten Monate an einer Leitlinie gearbeitet. Leitlinie Liebesleben heißt sie. Da haben wir dann auch ein Heft draus gemacht, weil das wichtig ist für uns, für unsere Gemeinde, auch für alle, die neu in unsere Gemeinde kommen, worüber wir uns sehr freuen, da eine Grundlage zu legen, wie positionieren wir uns denn eigentlich zu den entscheidenden großen Themen in der Sexualethik. Und irgendwie ist das hier bekannt geworden in Chemnitz und dann haben die Brüder gedacht, das könnte man doch hier auch mal machen. Und es liegen draußen ein paar Exemplare aus von dieser Leitlinie, die übrigens in wenigen Tagen dann sehr wahrscheinlich auch ganz ins Land geht, also über den AGB-Newsletter. Und ihr habt das sozusagen schon mal die Möglichkeit, vorab zu verinnerlichen. Ich habe jetzt das Thema genannt, Sex beziehungsweise Liebe. Und ich möchte insbesondere die älteren Geschwister bitten, jetzt nicht zu erschrecken. Es wird nicht schlimm, was ich jetzt gleich mache. Ich will mal so anfangen. Wer Sexualität für einen wichtigen Lebensbereich hält, dem muss ich widersprechen. Es ist nämlich kein Lebensbereich, sondern eine Grunddimension unserer Existenz. Praktisch jede Faser deines Menschseins ist auch verbunden mit Sexualität. Ja? Sie ist eine unglaublich schöpferische Kraft in unserem Leben. Aber sie braucht Grenzen und sie braucht Schutz, damit sie nicht entartet. Sonst richtet sie Schaden an bei uns selbst oder auch bei anderen. Es geht jetzt, wenn ich dieses Thema versuche einzuführen, aus meiner Perspektive um ein riesiges Thema. Auch wenn ich mit den Bibelschülern eine Woche lang ackere über die Materie, sind das immer nur Facetten. Und deswegen habe ich mir überlegt, wie kannst du das denn heute hier machen? Und diese Themenpredigt, ja, sie geht ja jetzt nicht von einem einzelnen Bibeltext aus, ich komme aber auf Bibeltexte zu sprechen, ist so ähnlich wie eine Karikatur. Also eine Karikatur hat ja die Eigenschaft, mit ein paar ganz wenigen Pinselstrichen Wesentliches anzudeuten, aber Details wegzulassen. Ja? Und ich möchte das einfach mal so machen, dass ich immer so paarweise sozusagen durch das Thema durchgehe, um immer so an gewissen Glocken zu läuten, ja, und euch so ins Thema mit reinzuführen. Und ich hoffe, dass es gelingt. Und jetzt ist ja die Zeit heute auch begrenzt. Und Olaf, du sitzt gerade vor mir. Ich würde dich einfach mal bitten, wenn du den Eindruck hast, jetzt müsstest du langsam zum Ende kommen, Time out. Einfach so ein Zeichen geben. Und falls ich es nicht sehe, steh auf und komm hier vor und zeig mir es. Ja. Das würde ich dich sehr darum bitten. Mikrofon ausschalten oder irgend sowas, ja, genau. Ich möchte zunächst mal mit zwei Begriffen anfangen, die wir hier brauchen. Der eine Begriff heißt Sexualität. Ja. Gelegentlich begegnet mir das in Gemeinden, ja, dass also liebe Brüder und Schwestern auch der älteren Generation sagen, naja, das Thema, das sollen mal die Jungen hören. Für uns, also so sinngemäß, wir haben damit nichts mehr zu tun. Und wenn das ein 70-jähriger Bruder zu mir sagt, frage ich dann gerne mal zurück, bist du Mann oder bist du Frau? Ja, Mann. Okay, mit seinen 70 Jahren hast du nicht aufgehört, Mann zu sein? Nö, wieso denn? Ja, okay, und wenn du sagst, ich bin ein Mann, macht diese Aussage nur Sinn, weil es ja auf der anderen Seite die Frau gibt. Und damit bist du mitten im Thema Sexualität. Sexualität heißt ja Geschlechtlichkeit, es ist ein Seinsbegriff. Wir sind sexuelle Wesen unser ganzes Leben lang, völlig unabhängig von der Frage, was wir auf diesem Feld tun. Ja, deswegen betrifft uns alle auch dieses Thema. Keiner kann sagen, geht mich nichts an oder geht mich nichts mehr an. Wobei natürlich auch klar ist, dass die junge Generation hier deutlich mehr herausgefordert ist von unserer heutigen Zeit, von der Gesellschaft und sich positionieren muss und Wege finden muss. Das ist nicht so einfach. Ja, im Zeitalter der Verwirrung, das muss man ja schon sagen, in unserem Land, Sexualpädagogik der Vielfalt und Gender Mainstreaming, um das nur mal kurz zu erwähnen, da geht ja vieles durcheinander und es soll auch durcheinander gehen. Das ist ja gewollt. Jedenfalls von manchen Leuten aus, natürlich nicht von mir. Anderer Begriff ist der Begriff Sex. Man hätte ihn vor 20 Jahren wahrscheinlich hier nicht sagen dürfen, so in der Gemeindepredigt. Heute ist es zum relativ neutralen Begriff geworden, jedenfalls aus meiner Sicht. Es ist ein Handlungsbegriff und meint den Geschlechtsverkehr, also das Handeln. Ja? Beide Begriffe kommen in der Bibel nirgendwo vor. Ja, also wenn du im Bibellexikon guckst, mal nach Sexualität, da ist nichts zu finden. Aber die Sache natürlich schon, also unglaublich viel sogar. Also Sexualität ist ein ganz großes Thema der Bibel, aber der Begriff ist modern. Ja. Werden wir dann nochmal drauf zurückkommen. Jetzt komme ich mal auf zwei Extreme, die wir gleich am Anfang auch brauchen, um das Thema so ein bisschen einzusortieren. Ihr seht hier eine Linie und unten drunter vier Begriffe. Und ich würde euch gleich eine kleine Aufgabe geben, nämlich diese Begriffe auf dieser Linie, die eine Art Skala ist, sinnvoll zu verteilen. Aber bevor wir das machen, muss ich natürlich erstmal klären, dass alle was mit den Begriffen anfangen können. Fangen wir unten an. Offenheit ist, denke ich, klar. Ja, es geht um einen offenen, im positiven Sinne offenen Umgang mit Sexualität. Intimität meint, es gibt ich habe als Mensch einen Schutzraum des Schamgefühls um mich herum. Und das ist wichtig, dieser Schutzraum. Übrigens ein Thema, was heute auf dem Rückzug ist. Viele junge Leute können mit Scham, mit Intimität nichts mehr anfangen. Ganz einfach deswegen, weil jede Schweinerei im Internet zu sehen ist. Wissen gar nicht mehr, was das ist. Es ist aber es ist tragisch, weil Schamgefühl ist das Immunsystem der Seele. Wenn du keine Scham mehr hast, bist du angreifbar für alles. Das ist wie so eine Firewall beim Computer. Du brauchst das, sonst kommt alles, jede Schadsoftware auf deinen Rechner drauf. Obszönität meint das in den Schmutz ziehen von Sexualität, der schweinische Witz, die Zote, das Pornografische, das ist obszön. Ja? Und dann hätten wir noch die Prüderie. Es hat nichts mit den Brüdern zu tun, wird ja auch ganz anders geschrieben. Prüderie meint die übertriebene Schamhaftigkeit. Ja? Jemand ist Brüde. Ja, wenn sich Mann und Frau, die verheiratet sind, nicht getrauen, voneinander nackt auszuziehen, würde ich das aus meiner Perspektive als Brüde einstufen. Ist aber immer auch stark von der Kultur abhängig, in der man aufgewachsen ist. So, jetzt kommt also die Aufgabe, wie würdet ihr denn die vier Begriffe auf dieser Linie sinnvoll verteilen? Wer hat eine Idee, wie man das machen könnte? Also das ist jetzt eine echte Frage. Also, tja, kreativ sein. Wie könnte man das verteilen, sodass es sinnvoll eine Reihenfolge ergibt, das Ganze? Ja, die haben ja alle mit dem gleichen Thema zu tun. Kann man die irgendwie verteilen auf dieser Linie? Das ist so eine Art Skala, ja, von links nach rechts oder von Mitte nach außen. Wer hat eine Idee? Okay. Und die anderen beiden? Wie bitte? Ja, und was ist mit der Intimität? Nach rechts. Das meinst du erstmal, Klaus, so, ne? Und jetzt möchte ich es gleich weiterentwickeln. Prüderie und Obszönität, die würde ich beide mit einem Minus versehen. Und in der Mitte kommt das Plus hin. Also Obszönität, ja, als Christen, die wir uns an die Bibel halten, lehnen wir das in der Regel ab. Und wir sehen es als Problem in unserer Gesellschaft, dieses Obszöne, die Sexualisierung der Gesellschaft. Ja, und zu Recht, wie ich finde. Aber die Brüderie ist nicht besser. Ja, sie ist nur anders. Und ich würde auch so weit gehen, zu behaupten, das Obszöne gedeiht immer am besten auf brütem Boden. Man darf nicht vergessen, die Sexualisierung unserer heutigen Zeit, das Ergebnis der sexuellen Revolution seit den 68ern, ja, ist doch nichts anderes als ein später Gegenschlag gegen eine 1900-jährige Geschichte der Leib- und Sexfeindlichkeit im Christentum. Definitiv. Ja, habe mich immer mal wieder auch mit dieser Frage befasst und ich muss sagen, es ist für mich schlimm, was in dieser Zeit auch mit dem Thema Sexualität passierte, wie Christen damit umgegangen sind. Immer so die Tendenz, geh in die Ecke und schäm dich. Aber dürfen wir denn das, wenn es eine sehr gute Gabe Gottes ist, dürfen wir dann nicht sagen, ey, wir haben damit nichts zu tun, dann machen wir doch irgendwas falsch. Ja, und es hängt auch gar nicht mit der Bibel zusammen, dass man so gehandelt und gedacht hat und heute teilweise noch denkt, sondern es geht zurück auf die griechische Philosophie. Das junge Christentum hat so viel griechische Philosophie aufgetankt, Leibfeindlichkeit, und hat es dann weitergegeben von Generation zu Generation. Und ich denke mal, ihr habt das jetzt so gemeint, Intimität und Offenheit in die Mitte. Also Brüderie ist ja die übertriebene Intimität, ja, und Obszönität ist die übertriebene Offenheit. Und jetzt habe ich hier ein Plus dazu gepackt und einen grünen Bereich, wo ich wirklich sagen würde, wenn wir uns in diesem Bereich bewegen, sind wir nach meinem Verständnis gut unterwegs. Das sauge ich mir nicht einfach so aus den Fingern, sondern das entnehme ich der Bibel. Ich habe einfach gefragt, wie ist denn der Stil der Bibel im Umgang mit Sexualität? Und da stelle ich fest, auf der einen Seite unglaublich offen. Ja? Also wenn du das Alte Testament mal liest, auch die sexuellen Verfehlungen bei David, ja, was da im Richterbuch vorkommt und. Unglaublich direkt, teilweise krass, aber ohne sozusagen mit dem Monitor aufs Detail, mit der Kamera aufs Detail zu gehen, sondern dann doch wieder auf der anderen Seite die Intimität wahrend. Die Bibel operiert viel mit verhüllenden Begriffen auch bei diesem Thema. Also um ein Beispiel zu nennen, Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Ja. Hat man sich ja jetzt nicht so vorzustellen, dass Adam durch den Garten Eden geht und dann, ach, du bist, hab dich gar nicht erkannt. Das ist ja nicht gemeint. Ne? Also ich meine, so viel Auswahl gab es ja damals auch noch nicht. Und schwanger wird man davon erst recht nicht. Ja, sondern es ist natürlich gemeint, da ist noch nichts. Also sag mal, in dem Moment haben sie sich dann auf eine andere Weise erkannt. Und das, dieser Art hat man in der Bibel, auch im Neuen Testament, öfters. Mir ist es sehr, sehr wichtig, also die Art und Weise, wie wir über Sexualität reden, hat viel zu bedeuten. Es ist eine Botschaft in sich. Um noch das an einem Beispiel noch klarer zu machen, ich bin oft in Teen- und Jugendkreisen immer noch unterwegs, auch wenn ich kein Jugendreferent mehr bin. Und da arbeite ich dann oft mit anonymen Fragen, ja, also so Fragezettel, und die werden dann eingesammelt und es geht um das Thema Liebe, Beziehung, Sexualität. Und dann kommen manchmal auch sehr direkte Fragen, wie zum Beispiel, welche Stellung ist denn euch die liebste im Bett? Meine Frau und mich, wir sind damit gemeint. Und dann antworten wir, weißt du was, das geht dich überhaupt nichts an. Denn erstens, wenn du es wüsstest, es würde dich keinen Millimeter weiterbringen. Zweitens signalisieren wir damit, wir haben einen Schutzraum um uns herum. Wir reden über viel und ziemlich direkt, aber nicht über alles. Ja. Okay, ich denke, das ist soweit nachvollziehbar. Wir kommen natürlich als Christen mal ganz grob gesagt eher von der rechten Seite her, von der linken Seite her, von der Brüderie eher. Das ist so die Tendenz, die uns drin steckt. Und wir leben mitten in einer Gesellschaft, die das Obszöne feiert. Und zwischen Grenzen dazwischen und christlich-jugendliche Leben dazwischen kracht es nur so. Ja, das ist wie so ein Gewitter zwischen zwei Wetterfronten. Und insbesondere junge und die mittlere Generation braucht Antworten auf diesem Feld. Zwei Unterschiede. Als das nächste Stichwort, dass es Mann und Frau gibt, das ist klar. Übrigens, das Verhältnis von Mann und Frau würde ich mal ganz grob so beschreiben bei diesem Thema. Es gibt einen gewissen harten Kern von typisch männlichen und typisch weiblichen Eigenschaften. Für jeden Gender-Theoretiker wäre das jetzt das pure Grauen, was ich gerade erzähle. Aber ich glaube, dass die meisten das so empfinden. Auch Mario Barth zum Beispiel. Ja. Und die Männer legen in der Regel mehr Wert auf die Sache. Wir sehen auf dieses Thema stärker sachorientiert. Und die Frauen betonen das Thema Beziehung. Ja? Ihnen ist die Beziehung viel wichtiger. Sie denken beim Thema Sexualität viel beziehungsorientierter. Es gibt zwischen beiden natürlich auch beachtliche Schnittmengen, wo man nicht sagen kann, das ist typisch Mann oder Frau. Ja? Um das mal an einem Beispiel noch ein bisschen besser zu illustrieren, was ich damit meine. Deswegen die Flipchart hier. Jetzt seht ihr das leider nicht. Ich weiß aber nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ich versuche mal mit einer ganz simplen Grafik nachzuzeichnen, wie es mit der sogenannten Libido von Mann und Frau aussieht. Also wie Frauen sexuell empfinden sozusagen, wie sie mit der sexuellen Lust, um es mal so zu sagen, aussieht. Und man könnte, was die Frau betrifft, da jetzt mit Jahreszeiten operieren, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ja? Allein das ist eigentlich, also kein Mann würde auf die Idee kommen, das so einzuordnen, das habe ich jetzt von meiner Frau übernommen. Ja? Die vier Jahreszeiten im Leben einer Frau. Und du fängst natürlich hier unten irgendwo an. Und als Kind, da fängt es irgendwann am Nullpunkt und es geht dann steil hoch in der Pubertät, die Östrogene, ja, und dann immer so, also eine Zickzacklinie, also nee, Entschuldigung, Sommer muss eigentlich weiter oben bleiben, aber ich mache es jetzt mal so, es geht dann sozusagen immer weiter runter, ja, das ist deswegen so eine Linie, weil der Monatszyklus natürlich bei der Frau eine sehr entscheidende Rolle spielt. Eigentlich müssten die Ausschläge noch viel, viel größer sein, als ich sie hier darstelle. Ja? So wäre ungefähr die Kurve bei einer Frau. Jetzt nehme ich mal den Mann her. Brauchen wir die nächste. Ihr könnt es leider nicht sehen, ne? Aber ist eben jetzt so. Beim Mann ist es erstmal genauso ein gleicher Start. Es geht hoch, ja. Pubertät, das Testosteron steigt auf das 800-fache an in der Pubertät. Das musst du dir mal vorstellen. Der Mensch braucht bis zum 25. Lebensjahr, um sich überhaupt daran zu gewöhnen, an den hohen Hormonspiegel. Und dann bleibt das beim Mann ziemlich weit oben. Ja, die Jahre gehen ins Land, er ist 40, 50, 60 und so weiter. Jetzt ist er die Pension in Sicht, Vorruhestand oder Pension beziehungsweise Rente. Man wird älter, man wird noch älter und ja. Und dann irgendwann ist Schluss. Ja, so ungefähr würde ich das jetzt mal karikiert beim Mann darstellen. Also ich hoffe, ihr versteht die Botschaft. Ja. Für uns Männer ist das Thema in aller Regel ein Lebensthema von höchster Priorität. Und es ist ziemlich häufig, Männer denken statistisch gesehen 19 Mal am Tag an Sex. Hier vielleicht nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das ist die Statistik, die ermittelt wurde. Und für uns Männer spielt deswegen das Thema Selbstbeherrschung eine viel, viel größere Rolle noch. Ja, für uns, also in Sprüche 25, Vers 28, einer von etlichen Bibeltexten, die dieses Thema in den Mittelpunkt stellt. Wie eine aufgebrochene Stadt ist eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Boah. Das ist ein Bild. Ne? so eine altertümliche Stadt, wo die Bresche reingeschlagen wurde mit Rambock. Genauso ist ein Mann, der sich nicht selber beherrschen kann, der allen freien Lauf lässt. Ja? Wir Männer brauchen diese Selbstbeherrschung, sonst haben wir ein Problem. Frauen brauchen sie auch, aber wir Männer, glaube ich, brauchen diese Botschaft noch stärker. Zwei Seiten heißt das nächste Stichwort. Jetzt eine Frage an alle Bibelgelehrten. Wo ist denn in der Bibel der erste Text zum Thema Sexualität zu finden? Wo steht er? Genau, das wäre 1. Mose 1, Vers 27. Ja, er schuf sie als Mann und Frau. Absolut korrekte Antwort, weil ich ja nach Sexualität gefragt habe, also das geschlechtlich Sein. Ja, und dann erst seid fruchtbar und vermehrt euch und so weiter. Ja, das ist der erste Text zum Thema Sexualität. Jetzt wird es schwieriger. Was ist denn der letzte Text zum Thema Sexualität? Wer hat eine Idee? Ja, man kann sich vielleicht auch so ein bisschen ranarbeiten gedanklich, wo könnte da stehen und wo, in welchem Zusammenhang irgendwas mit einer sexuellen Materie. Letzter Text der Bibel. Mit der Offenbarung, du bist jetzt in den Sendschreiben, das, ne, meinst du das? Die Frau Isabel? Ja, also im richtigen Buch bist du schon mal, aber wir müssen weiter hinterschlagen. Ja, aber ist schon eine gute Richtung. Ja. Hat jemand noch eine Idee? Die Hochzeit. Hochzeit hat auch was mit Sexualität zu tun. Da kommen wir langsam nah ran. Sind ganz dicht davor, ja, sozusagen. Ja, also das ist ein großes Thema der Offenbarung. Die eine Frau, die Stadt Babylon wird ersetzt, die Hure Babylon ersetzt durch eine andere Stadt, die Braut, Jerusalem. Ja, da haben wir dieses Thema natürlich auch mit drin. Es geht buchstäblich um das letzte Kapitel der Bibel. Ja, ich lese mal gerade rein. Offenbarung 22, da geht es ja um diese himmlische Stadt Jerusalem, die in vielen Bildern beschrieben wird. Und dann um die Einlassbedingungen in diese Stadt, Vers 14 und 15. Glückselig sind, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht haben am Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Draußen sind die Hunde, sind nicht die Tiere damit gemeint, und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Und für die Unzüchtigen, das ist heute ein ungebräuchlicher Begriff, in den meisten Fällen steht im Griechischen das Wort Pornoi. Ja, dass das was mit Porno zu tun hat, ist offensichtlich. Ja, das ist also der letzte Bibeltext. Und für mich schon interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine zufällige Sache ist, die man da entdecken kann, aber ich finde es bemerkenswert. Buchstäblich das erste Kapitel und das letzte hat das Thema Sexualität drin. Zwischendrin natürlich ganz oft. Ja. Und gleichzeitig werden auch hier irgendwie Richtungen, Pole sozusagen, deutlich. Wir haben es am Anfang mit der sehr guten Schöpfung zu tun, Gottes. Ja, mit Mann, mit Frau, mit Sexualität und unten drunter dann Stempel, Schöpfungstest durch Gott selbst, sehr gut. Und am Ende haben wir es mit dem zu tun, was Sünde aus Sexualität macht. Die Verzerrung. Man könnte sagen, das Paradies und die Hölle, die Erfüllung und die Verletzung. Aus meiner Erfahrung in der Seelsorge würde ich sagen, es gibt kein Thema, bei dem sich Mann und Frau tiefer beschenken können als durch die Sexualität. Und es gibt zugleich kein Thema, bei dem sie sich tiefer verletzen können als durch die Sexualität. Beides gleichzeitig. Und wir als Menschen stehen in der Verantwortung, eben auch verantwortlich mit dieser Genialität auch der Sexualität umzugehen. Ich möchte euch gern zwei Beispiele bringen. Es ist ja, wie vorhin schon erwähnt, so, dass natürlich für junge Leute das Thema Sexualität nochmal eine ganz andere Rolle spielt, lebensbedingt. Einfach deswegen, weil man das ja erstmal lernen muss, damit umzugehen. Ja, als Teenager oder als jemand, der gerade in der Pubertät steckt, muss ja irgendwie damit klarkommen, was mache ich denn jetzt mit diesen Gefühlen? Ja. Und wir fangen immer bei uns selber an. Also jeder Mensch entdeckt seine Sexualität ich-bezogen. Anders geht's nicht. Du fängst immer bei dir selber an. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern ist einfach sachlich gar nicht anders möglich. Ja, du fängst bei dir selbst an, bei deinem eigenen Körper, bei deiner eigenen Fantasie. Und dann kommt die spannende Frage, wie wird denn aus diesem Ich ein Wir? Ich weiß nicht, ob du dich an den Moment noch erinnerst, ja, in deinem Leben, für manche ist das schon sehr lange her, als du zum ersten Mal sowas wie ein sexuelles Gefühl hattest. Was war das für ein Zusammenhang? War das eher bedrohlich oder war das eher schön? Ja, ich glaube, das wird sehr, sehr unterschiedlich sein hier in diesem Raum. Wie wird aus dem Ich ein Wir? Wie entsteht eine beziehungsfähige Sexualität? Und manche bleiben auch in einer sehr unreifen Form der Sexualität leider hängen, die nicht beziehungsfähig ist. Ja? Leider. Manche Dinge kann man dann im Leben auch wieder aufarbeiten. Jetzt ist es so, also gerade für junge Leute von den Freunden und aus dem Internet kommen nicht immer die besten Ratschläge, was dieses Thema betrifft, eher problematisches. Und dieser Weg vom Ich zum Wir ist für manche schon auch ziemlich holprig und steinig. Und ich möchte euch gern gleich drei Beispiele nennen. Alles Beispiele aus dem Leben gegriffen, nur die Namen sind anders. Also die haben natürlich andere Namen. Als erstes, habe ich gerade nicht auf der Präsentation, möchte ich euch Sabrina vorstellen. Sabrina ist 15 Jahre alt und sie führt Buch über ihre sexuellen Beziehungen. Und sie ist jetzt angekommen bei der Zahl Nummer 51. Mit 15 Jahren. Ihre Mutter ist doppelt so alt wie sie. Und alles, was die Mutter macht, so auf sexuellem Gebiet, hat die Tochter, die Sabrina, mitbekommen und umgedreht genauso. Es gibt null Intim- und Privatsphäre zu Hause. Mancher Freund, den Sabrina mit nach Hause bringt, wird dann von der Mutter gleich weiterverwendet und umgekehrt. Heute Deutschland. In Brennpunktgebieten vielleicht noch dazu zu sagen. Ja, Thema Beziehungsfähigkeit, Thema Sexualität. Ja. Man könnte es erst mal weiterdenken und die Frage stellen, was wird Sabrina machen, wenn sie denn den 51. Freund in Anführungsstrichen verliert? Was wird sie tun? Darf ich mal fragen? Sie wird den 52. suchen. Aber warum denn um alles in der Welt? Warum ist sie eigentlich gezwungen, den 52. zu suchen? Weil sie nach Liebe sucht, ja natürlich, und nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Ich bin was wert, wenn jemand mit mir in die Kiste springt. So empfindet sie das. Und wenn dieser jemand fehlt, fällt sie in ein ganz, ganz tiefes Loch. Weil sie sich nicht wertgeschätzt fühlt. Und das muss sie, da muss sie irgendwie raus. Ja? Jetzt können wir kommen und sagen, pass mal auf, es steht geschrieben, ja, du sollst nicht und so weiter und so fort. Das ist ja alles auch richtig, nur leider wird es ihr in dieser Situation nicht helfen. Ja, wenn jetzt Sabrina in unseren Jugendkreis käme, würde ich mir wünschen, dass eine Jugendmitarbeiterin sich hinsetzt mit Sabrina und mit ihr einen Weg geht. Um ihr klarzumachen, liebe Sabrina, der Wert deines Lebens hängt nicht davon ab, ob irgendjemand was von dir will oder nicht will, sondern der Wert deines Lebens besteht darin, dass du ein geliebtes Geschöpf Gottes bist. Das wird eine Weile brauchen, bis sie das verinnerlicht hat. Und wenn es im Kopf angekommen ist, dann rutscht das auch irgendwann mal ins Herz. Und wenn es im Herzen ist, vielleicht dann auch noch mal eine Etage tiefer. Zwei andere Beispiele. Ich stelle euch Jan vor. Also wie gesagt, zufällig gewählte Namen, die Biografien dahinter sind natürlich realistisch. Jan ist 16 Jahre alt, er kommt aus einer christlichen Familie, sehr, sehr fromme Familie und er ist mit 12 Jahren bereits in die Internetpornografie gerutscht, das geht heute ganz schnell, ja. hatte Hausaufgaben zu machen und sollte irgendwas im Internet suchen. Und dann hat er auf so einen Button gedrückt, dann kamen diverse Filmchen, die haben ihn fasziniert. Und seitdem sieht man Jan öfters Hausaufgaben machen. Vor allen Dingen für Mathe macht er unglaublich viel. Der weiß, welche Taste zu drücken ist, damit die Eltern nichts mitbekommen davon. Ja? Die kennen sich ja besser aus am Computer als ich zum Beispiel. Und jetzt sind 4 Jahre vergangen. 4 Jahre, in denen sich die Sexualität von Jan verändert hat. Denn Sexualität ist formbar. Übrigens lebenslang. Sie ist nicht immer die gleiche, sondern sie verändert sich. Wer sich 4 Jahre lang Pornos reinzieht, dem garantiere ich, in diesen 4 Jahren hat sich die Sexualität verändert, deformiert. Und bei Jan ist es so, er stellt sich sein Leben so vor, hier ist sie, die Frau seines Lebens, die er allerdings jetzt noch gar nicht kennt. Aber er denkt, dass sie eines Tages in sein Leben tritt, hier ist er, so beides dargestellt wie eine Eisenbahnlinie, ja, und irgendwann bewegen sie sich aufeinander zu, sie lernen sich kennen und dann kommt so die Weiche im Leben, die Hochzeitsnacht. Man kann dann umlegen von Pornografie und Selbstbefriedigung. Übrigens, dieses Thema sehe ich etwas differenzierter. Selbstbefriedigung, das wollte ich dazu sagen, kann ich jetzt nicht weiter vertiefen. Aber mit Pornografie verändert sich die Sachlage völlig. Und er glaubt, dann zack, ja, kann man so umlegen und man geht die Ehe dann gemeinsam und man lässt das alles hinter sich, was früher mal war. Wie realistisch das ist, seine Vorstellung, könnt ihr euch vielleicht an 3 Fingern abzählen. Er wird das alles, was er vorher sich antrainiert hat, mit in seine Ehe nehmen. Und es wird sich auswirken, wenn er das nicht aufgearbeitet kriegt. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er dann so eine Spur neben seine Ehe legt, auch der sexuellen Betätigung, die ihn dann schrittweise wieder von seiner Frau wegführt. Tief ernstzunehmendes Thema. Ich glaube, dass Pornografie heute in Deutschland für ganz viele Ehetragödien zuständig ist. Robert und Nina möchte ich euch noch vorstellen. Robert und Nina, 21 und 19, ein junges Jugendmitarbeiterpaar. Man kann sich richtig über sie freuen. Also machen eine gute Figur und sie wollen auch eines Tages heiraten. Und ihr Weg sieht jetzt so aus, hier haben sie sich kennengelernt, ja, hier ist die Zeit T, die ins Land geht. Ihre Beziehung besteht, wie jede Beziehung zwischen Mann und Frau, wenn sie sie aufbauen, aus einer körperlichen Seite, hier oben, und einer Persönlichkeitsseite. Und sie erleben, was 95% der Paare, auch der christlichen Paare, erleben, die ihre Beziehung nicht bewusst pflegen, nämlich, dass die körperliche Seite, die Zärtlichkeiten, das sich aufeinander zubewegen, viel schneller ist als die Persönlichkeitsseite. Ja? Und dann sind sie an einem Punkt angekommen, wo wir nach biblisch-ethischen Maßstäben sagen würden, jetzt wird es aber auch allerhöchste Zeit, dass er mal heiratet. Ja? Aber wenn ich mir hier unten diesen Bereich angucke, wo es um Kommunikation geht, um Konfliktbewältigung, welchen Charakter habe ich überhaupt? Das mal, und der andere, wie können wir miteinander umgehen? Welche Erwartungen, wie gehen wir mit Geld um? Solche Fragen. Wenn ich mir das anschaue, sage ich, das geht überhaupt nicht, dass ich die beiden Richtung Ehe komplementiere. Das ist völlig undenkbar. Das müssen Sie sowieso selber entscheiden, aber selbst den Rat zu geben, wäre ich jetzt ganz vorsichtig. Und du merkst an der Stelle, vielleicht noch nicht ganz, ich komme auf die beiden nochmal zurück. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Oh, gut. 2 Orientierungspunkte möchte ich gern mal heute hier noch in den Raum stellen. Ja, die werden wir natürlich dann an den Abenden noch vertiefen. Das eine ist die Eheschöpfungsordnung. Die ist grundlegend für alles, was über Ehe und Sexualität in der Bibel steht. Sie steht ja gleich am Anfang nach der Erschaffung Evas, ja, wird das gleich gesagt, ein ganz, ganz wesentlicher Satz. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Dieser Text wird in der Bibel mehrfach zitiert und ich behaupte, alles, was ab 1. Mose 2,24 irgendwie mit diesem Thema zu tun hat und gesagt wird, geht zurück auf diese Schöpfungsordnung. Sie wird mehrfach zitiert, auch im Neuen Testament, und deswegen ist sie so grundlegend. Darum, ja, klar, es koppelt irgendwo an etwas, was vorher gesagt wurde, und es geht hier um das Gegenüber von Eva und Adam. Darum wird Zukunft, ja, darum, also es geht hier um eine Ordnung für alle künftigen Menschengenerationen. Adam und Eva konnten ihre Eltern noch nicht verlassen, sie hatten ja gar keine, es muss dann nach ihnen erst losgehen. Ja, darum wird es dann so laufen, dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt. Das heißt, es geht hier um das auf eigenen Beinen stehen eines jungen Menschen, um überhaupt beziehungs- und ehefähig zu sein. Und jetzt könnte ich darüber einen Vortrag für sich halten, über diese Fragestellung, die echt richtige Probleme macht. Ja? Auf den eigenen Beinen stehen, sich abnabeln von den eigenen Eltern. Oh oh, da läuft vieles schief im Lande, habe ich so den Eindruck. Ja, das ist auch nicht so ganz einfach. Ja, du hast, also jetzt mal aus Perspektive der Mütter, ich bin ja keine Mutter, aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Da ist ein Kind aus seinem eigenen Bauch rausgekommen. Du hast Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet, ohne Ende, beim Stillen. Und dann das Kleine pflegt und gehegt und dann als Kleinkind die unzähligen Pflaster auf aufgeschlagenen Knien, es wurde größer, der erste Schulweg und. Irgendwann steht doch dann die Schwiegertochter in der Tür. Wird die denn auch die Klöße zum Sonntagmittag richtig machen, so wie ich? Ja? Verstehst du? Also, ihr glaubt, was ich damit andeute. Ne? Also aus Perspektive der Eltern, Väter tun sich manchmal genauso schwer, ist das nicht so einfach, die Kinder loszulassen. Und andersrum auch nicht. Ja? Und ich will es mal nur pointiert so sagen, es darf nicht sein, dass ein junges Paar, was gerade geheiratet hat, bei der ersten Ehekrise sofort zu den Älteren rennt und sagt, ja, mein Mann, ja, das darf nicht sein. Sondern der Gegenüberbezugspunkt Nummer eins ist ab diesem Zeitpunkt dann der Ehepartner. Ja, dann ist es manchmal besser, man rutscht mal einen anderen Berater. Die Eltern bleiben wichtige Leute im Leben. Aber gibt ja auch eine Verantwortung von den Geboten her und so weiter. Aber dieses Verlassen, ein ganz großes Thema. Als zweites dann seiner Frau anhängen. Anhängen, ja, ankleben eigentlich im Hebräischen, dabak, dieses Wort steht dort. Es geht dort um einen Bundesschluss, um etwas zusammenzukleben. Ja, es ist ein Fachwort für die Eheschließung. Die kommt hier zustande. Ein Bund, und dann leben sie das auch in Form eines Fleisches, was natürlich den Sexualkontakt meint, aber überhaupt auch so die ganzheitliche Lebensgemeinschaft, wir drücken es manchmal so aus, die Teilung von Bett und Tisch. Das ist die Grundordnung einer Ehe, auch die Reihenfolge, die so in dieser Logik Sinn macht. Du musst erst lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Dann koppelt man sich aneinander, macht das klar, auch für die Leute, die in der Umgebung wohnen, für die Gesellschaft. Und dann lebt man gemeinsam auf allen Ebenen das Leben. Wir werden darauf wieder zurückkommen, ja, sowohl beim Thema Ehescheidung, Wiederheirat, als auch bei Ehe oder Lebensgemeinschaft wird das eine wichtige Rolle spielen. Eine Frage, die ich noch beantworten muss, die brauchen wir auch noch als Grundlage, ist, ich habe es ja hier vorne auf der Flipchart stehen, dieses Wort, die Pornoi, die Unzüchtigen. Und ich muss die Frage unbedingt hier noch klären in diesem Gottesdienst, was ist eigentlich Unzucht? Es kommt ja im Neuen Testament ständig vor, die Elberfelder und die Luther, die verwenden den Begriff, in neueren Übersetzungen ist es ein bisschen anders formuliert, auch aus guten Gründen. Weil man in der Regel nicht versteht, was das eigentlich meint. Ja? Wenn ich in den Teenkreis komme und frage, sag mal, was ist Unzucht? Weißt du, was ich da von der Antwort kriege? Na, Inzucht. Ist auch nicht ganz falsch, aber auch nicht wirklich richtig. Ja? Und jetzt habe ich nicht die Zeit, um das zu entfalten. Könnte ich gerne auf Rückfrage dann auch nochmal machen, vielleicht an einem Abend oder so. Ich will es euch bloß kurz erklären und für alle, die tiefer einsteigen wollen, die verweise ich da draußen auf meine Literatur, vor allen Dingen dieses Buch Sex bzw. Ehe, da ist das ausführlich erklärt aus dem 1. Korintherbrief. Porneia steht im Griechischen für das deutsche Wort Unzucht, was übrigens 1973 schon aus dem deutschen Strafrecht entfernt wurde, die Begrifflichkeit. Ja, deswegen für mich nicht ganz nachvollziehbar, warum die Bibelübersetzung immer wieder verwenden. Es ist so eine Art Poolbegriff, das heißt, es ist wie so ein Gefäß. Und in dem Gefäß kann vieles drin sein. Also zum Beispiel Inzest, also damit ist jetzt wirklich auch Inzucht gemeint. In der römischen Welt war es ein bisschen anders definiert, als wir es heute verstehen. Aber das gehört auf alle Fälle hier rein. Prostitution bzw. der Verkehr mit Prostituierten gehört auch zur Porneia. Ja, die Prostituierte in der griechischen Sprache ist die Porne. Der Ehebruch, dafür hat das Griechische zwar ein eigenes Wort, aber natürlich ist es auch gleichzeitig Porneia. Und noch manches andere mehr. Und wenn ich jetzt versuchen würde, mal zusammenzufassen, was meint denn jetzt dieser ganze Bottich nun eigentlich? Dann ist die Bedeutung, es meint jede Form von Sex außerhalb der Ehe. Das ist die Bedeutung dieses Begriffs. Weil die biblische Sexualethik von A bis Z eheorientiert tickt. Ich behaupte, wer verstanden hat, was Ehe meint, was Ehe bedeutet, wird viele Fragen auf dem Feld der Sexualethik von allein beantworten können. Deswegen wird das nochmal auftauchen beim Thema, bei den nächsten Themen an den Mittwochen. Das werden wir von verschiedenen Seiten uns da unbedingt nochmal anschauen. Ja, mit diesen zwei Eckpunkten, auf der einen Seite zu wissen, was Ehe so von der Schöpfungsordnung bedeutet und auf der anderen Seite so diesen Gegenbegriff der Unzucht im Kopf zu haben, ich glaube, dass man damit schon ganz gut operieren kann. Es ist aus meiner Sicht so ein bisschen wie mit dem Kompass. Ne? Der Kompass beantwortet nicht alle Fragen deines Lebens, aber du weißt zumindest, wo die Himmelsrichtung ist. Ja, und ich wünsche mir für euch, für mich, für alle, mit denen ich so zu tun habe, so einen inneren Kompass, dass man nicht jede Frage immer von anderen beantwortet bekommen muss, sondern selber auch mal weiß, das ist die Himmelsrichtung. Ja, und so grob geht es in die Richtung. Und es hängt mit in der biblischen Sexualethik immer auch mit Ehe und letztlich auch mit Familie zusammen. Wobei das bitte nicht misszuverstehen ist, es gibt ja auch die Gabe der Ehelosigkeit in der Bibel, aber da hängt es auch wieder mit Ehe zusammen. Es definiert sich von der Ehe her. Ja. Ich komme zum Schluss und möchte euch noch hier einen Bibeltext präsentieren an eine ganz junge Gemeinde. 1. Thessalonicher 4, Gemeinde Thessalonike war wahrscheinlich erst wenige Wochen alt. Paulus schreibt ihnen diesen Brief, macht sich Sorgen um die Entwicklung der Gemeinde, kann es jetzt nicht mehr vor Ort sein. Man hat ihn ja rausgeschickt aus Thessalonich oder Thessalonike. Und dann schreibt er unter anderem dieses hier: Denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch von der Porneia fernhaltet. Großes Thema bei den jungen Christen, genauso wie heute. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Ja. Aber man sieht an so einem Text, wie gewichtig dieses Thema ist. Ja, es geht nicht um eine Randfrage, sondern wirklich auch um zentrale Fragen durchaus des christlichen Glaubens, des christlichen Lebensstils. Wie gehen wir mit diesem Thema um? Ja, wie sieht denn ein Lebensstil in Heiligung aus? Und das wäre jetzt für den Jan schon ziemlich klar. Ja? Ey, ich habe jetzt die Aufgabe, irgendwie zu lernen, mich davon fernzuhalten. Aber wie soll denn das funktionieren? Ja, das Kernprinzip der Bibel an dieser Stelle ist die Flucht im Umgang mit sexueller Versuchung. Das muss also Jan irgendwie lernen. Das wird er allein wahrscheinlich nicht hinkriegen. Er braucht Berater an seiner Seite, Freunde, die mit ihm den Weg gehen. Und zum Glück gibt es eine ganze Reihe guter Arbeiten, die sich damit befassen, bis hin zur Selbsthilfegruppen für pornografieabhängige Männer. Einer meiner geschätzten Kollegen in Penich, Tauscha, gar nicht weit entfernt, Jüngerschaftsschule, der betreut da so eine Arbeit, die richtig, richtig gut ist, ja, um das mal nur genannt zu haben. Und hier bei Robert und Nina ist es so, ihnen beiden würde ich wünschen, dass sie die Themen, dass sie sozusagen die beiden Seiten in eine gute Balance finden. Und das wird für sie bedeuten, auf körperlichem Gebiet würde ich ihnen empfehlen, aufs Bremspedal zu gehen. Sie müssen darüber auch mal reden, wo setzen wir unsere Grenzen, wo ist die Bremse für uns. Nicht einfach laufen lassen. Und hier unten bei der Persönlichkeit, bei diesen Themen wie Kommunikation, Konfliktbewältigung und so weiter, brauchen sie das Gas. Das brauchen sie lebenslang. Da müssen sie investieren. Das macht Arbeit. Ja. Jeder Ehevorbereitungskurs hat diese Themen drin und die sind total wichtig. Naja, und dann geht das, stehen die Chancen gut, dass sie schön gleichmäßig ihre Beziehung entwickeln bis zur Ehe und sagen, gut, jetzt sind wir so weit, dass wir uns die Ringe anstecken. Ja, diese beiden Kreise sollen das symbolisieren. Und dann entwickelt sich das alles weiter. Es soll nicht wieder in sich zusammenbrechen, was sie aufgebaut haben, sondern soll sich weiterentwickeln. Ja? Und ich verstehe eine Ehe als eine lebenslange Entdeckungsreise. Ich bin jetzt 27 Jahre verheiratet, würde die gleiche Frau sofort wieder heiraten und finde es total interessant, immer wieder auch neue Facetten an meiner Frau zu entdecken. Naja, und so geht das Ganze weiter. Und wenn wir dieses Bild im Kopf behalten und sagen, okay, jetzt folgen ja noch zwei Themen an den Mittwochen, wo wir das eine oder andere verarbeiten, dann haben wir, glaube ich, hier einen Ansatzpunkt. Punkt.